Hier ungefähr muss es sein, erklärte Morley immer wieder, ging mit seinem GPS-Gerät in der Hand einen Schritt zur Seite und noch einen, versuchte den Bereich auszuloten, indem es Null anzeigte. Adrian war schon dabei, die Sondierungsbohrungen zu organisieren. Alle mussten ihre Rucksäcke ab und die Schwimmwesten anlegen. Dann sammelte er die Einzelteile des Gletscherbohrers ein und setzte ihn zusammen. Großartig, rief Leon und knipste wie wild. Forscher bei der Arbeit. Super! Seine Kamera schnarrte im Dauereinsatz. Die Sonne schien, das uferlose Eis glitzerte, der Himmel strahlte tiefblau. Das ist doch Quatsch, murrte Charlotte, während sie sich das brettharte, unbequeme Ding umschnallte. Der Boden ist hart wie Beton. Aber wir wissen nicht, was passiert, wenn wir ihn anbohren, erwiderte Adrian. Was soll passieren, nach über 40 Jahren? Wir wissen es nicht, beharrte er. Und dann? Wenn einer von uns ins Eiswasser einbricht, was machen wir dann? Dann ertrinkt er vielleicht nicht, aber er erfriert. Adrian wollte offensichtlich nicht genauer über den Ernstfall nachdenken. Sicher ist sicher, meinte er nur und widmete sich weiter seinen Bohrstangen. Die Kreise, auf denen Leon sie umrundete, mit dem schleichenden Schritt eines Panthers und unablässig fotografierend, wurden immer größer. Nur, dass dieser Panther einen knallroten Anorak trug. »Die Frauen«, rief er, »könnt ihr vielleicht...« Den Rest vernuschelte er hinter seiner Kamera. »Was?«, schrie Angela zurück. »Red deutlicher!« »Ob ihr irgendwas tun könnt, damit es so aussieht, als ob ihr mitarbeitet?« Leon fuchtelte mit den Armen. »Von hier aus hat man den Eindruck, Adrian macht die ganze Arbeit und ihr steht nur herum und schaut zu.« Charlotte und Angela wechselten einen Blick. Die Biologin kicherte. »Ist doch auch so, oder?« »Moment, wird gleich besser«, rief Adrian zurück. Er wandte sich an Charlotte. »Wenn Morley und ich die erste Bohrung vornehmen, kannst du schon den Probenkasten bereithalten.« Er sah Angela an. »Und du könntest vielleicht eine von den Markierstangen aufstellen, so als ob du uns dirigierst.« Er deutete auf eine Stelle, die etwa 5 Meter entfernt lag. »Dort drüben zum Beispiel.« Leon stand abwartend da. Man hatte das Gefühl, seine Ungeduld bis hierher zu spüren. »Kann so eine Bohrung nicht den Jet beschädigen?«, fragte Charlotte, falls er tatsächlich da unten liegen sollte. Adrian schüttelte den Kopf. »Das ist ein Eisbohrer. Gegen Metall hat er keine Chance.« »Leute, die Sonne verschwindet jeden Moment hinter Wolken«, rief Leon wieder. »Ich verlang doch nicht viel, oder? Macht einfach irgendwas. Hauptsache, ihr steht nicht bloß so herum.« »Ja, ja.« Adrian sah sich nach Morley um, der nach wie vor mit dem GPS-Gerät in der Hand umherging. »Morley, wie sieht's aus?« »Ich schlage vor, die erste Bohrung hier.« Er hustete, deutete auf die Stelle zu seinen Füßen. »Und schachbrettartig weiter, jeweils im Abstand von 10 Metern. Das sollte genügen.« »Okay, dann nimm mal das.« Adrian hielt ihm die Stangen hin, die er noch nicht montiert hatte. »Hey, schaut mal, was ich hier gefunden habe«, rief Leon in diesem Moment. »Was sind denn das für Dinger?« Charlotte wandte den Kopf, sah, wie der Fotograf sich hinabbeugte, sah, wie er die Hand ausstreckte und erkannte, dass er an genau der Stelle stand, an der sie vorhin den chromblitzenden Metallhaken entdeckt hatte. Im selben Augenblick wurde ihr klar, was für ein unsinniger Gedanke es gewesen war, das für ein Teil der verschwundenen Tupolev zu halten. Kein Wrackteil hätte 40 Jahre auf dem Gletscher liegen können, ohne meterhoch von Eis und Schnee bedeckt zu werden. Doch ehe sie etwas sagen konnte, hörte sie Leon aufschreien. Es klang erschrocken und auch so, als habe er sich wehgetan. Adrian wandte sich um. »Leon?« Leon antwortete nicht. Er stand immer noch gebückt da, die Hand zum Boden ausgestreckt und rührte sich nicht. »Leon!« Einen zuversichtlichen Herzschlag lang war Charlotte überzeugt, dass Leon nur einen dummen Witz machte. Dann setzte sich Angela in Bewegung und die anderen folgten ihr, ließen alles liegen und stehen. Leon bewegte sich immer noch nicht. Und je näher sie kamen, desto genauer sahen sie, warum nicht. Etwas hatte ihn aufgespießt. Angela blieb abrupt stehen, schlug sich die Hand vor den Mund. Adrian hielt ebenfalls inne, ächzte »Jesus Christ«, und Morley taumelte zurück, als hätte ihn ein unsichtbarer Sandsack gestoppt, drehte sich um und übergab sich in den jungfräulich weißen Schnee. Genau an der Stelle, an der Leons Hand den Boden berührte, ragten drei glänzende Stacheln aus dem Eis, die seinen Körper durchbohrten wie Zinken einer Gabel ein Hors d'oeuvre. Ein Stachel hatte seine rechte Hand durchdrungen und war auf halber Höhe des Unterarms wieder herausgekommen, um seinen Kopf unterhalb des rechten Auges aufzuspießen. Ein anderer Stachel ging durch Leons rechtes Knie und kam am unteren Rücken wieder heraus, und ein weiterer Stachel steckte in seinem linken Oberschenkel, knapp unterhalb des Hüftgelenks. Es war ein Anblick wie aus dem schrecklichsten aller Albträume.
»Oh mein Gott«,
stieß Angela hervor. Ihre Stimme bebte.
»Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!«
Das vielleicht Schlimmste war, Leon lebte noch. Er blutete nicht einmal. Kein einziger Tropfen Rot netzte den Schnee. Charlotte ging weiter auf ihn zu. Sie wusste nicht, was sie tat. Sie wusste in dem Moment überhaupt nichts. Ihr Geist war vollkommen blank, leergefegt wie eine menschenleere Eiswüste. Ihr Herz schlug so langsam, als laste ein eisernes Gewicht auf ihm. Leon richtete seine Augen auf sie.
»Das tut so weh«,
hörte sie ihn kaum hörbar flüstern. Es war das Letzte, was Leon van Horn in seinem Leben sagen sollte. Im nächsten Augenblick begann er zu verschrumpeln. Sein Blick brach, seine Gesichtszüge zerfielen, seine Haut wurde faltig, als schmölzen Knochen, Muskeln und Fett darunter weg, was, wie sich zeigte, genau das war, was passierte. Innerhalb von Sekunden war sein Kopf nur noch so groß wie ein vertrockneter Apfel, der Mund ein winziges Loch, die Augen verschwunden, das Gesicht nicht mehr zu erkennen. Der ganze Körper schwand dahin, die Schenkel fielen ein, die Füße lösten sich vom Eis, verkümmerten zu Wurmfortsätzen. Sogar die Kleidung wurde aufgesogen, die Kamera, die Schneebrille, die er auf die Stirn geschoben hatte. Die Schuhe schrumpften zu unansehnlichen schwarzen Klumpen, zu Klümpchen, verschwanden vollends. Schließlich waren nur noch drei mannshohe, silberglänzende, schwertartige Stacheln übrig, bedeckt von etwas Flirrendem, etwas, das an eine Herde aufgebrachter, überschallschneller Ameisen aus Stahl denken ließ. Charlotte wusste plötzlich, dass sie diese Bewegung schon einmal gesehen hatte. Irgendwo. Irgendwann.
»Weg hier«, schrie sie und fuhr herum. »Schnell«,